Donauflaschenpost, der Podcast zum Fokusthema der Leipziger Buchmesse 2026, Donau, unter Strom und zwischen Welten. Mit Stefan Oschwart am Mikrofon, eine Produktion im Auftrag der Leipziger Buchmesse. Platsch mitten rein. Herzlich willkommen zur letzten Folge der Donauflaschenpost vor der Buchmesse. Ich bin Stefan Oschwart, Host und Kurator des Fokusthemas der Leipziger Buchmesse 2026, Donau unter Strom und zwischen Welten. Wir biegen also in die Zielgerade ein. Vier pralle Messetage haben wir vor der Brust. In dieser Folge geht es um die vierte und letzte Kategorie unseres Fokusthemas Zeit und Wandel, Strom der Geschichte. Was ist drin in der Flaschenpost? Die Donau ist ja eine Zeitmaschine. Sie ist auch ein nasses Grab. In ihren Sedimenten setzen sich die Traumata der Vergangenheit ab. Der Fluss ist auch Zeuge von Kriegsverbrechen. 60 Paar Schuhe aus Metall mahnen neben dem Parlament in Budapest am Donauufer. Das Kunstwerk, gestaltet von Gyula Power und Janosch Jan Togai, erinnert an die etwa 3000 ungarischen Juden, die die faschistischen Pfeilkreuzler im Winter 1944-45 in die Donau geschossen haben. Kann man danach noch in der Donau baden, fragt der ungarische Autor Lajos Partinoj. Auch die Donau selbst ist eine von Verbrechen kontaminierte Landschaft. Der in Wien lebende serbische Autor Marko Dinic, der in seinem Buch Der Gesichter die Shoah in Serbien beschrieben hat, sagt dazu:
Kann man im Mittelmeer schwimmen? Da haben wir wieder Kontinuitäten von Gewalt. Ich bin der Überzeugung, dass als Schriftstellerin, Schriftsteller, die sich mit Gewalt beschäftigt, müssen wir uns auch immer die Frage der Geografie stellen. Das, was Martin Pollack als kontaminierte Landschaften einmal beschrieb. Und wir müssen uns der bewusst werden, wenn wir denn über Gewalt schreiben wollen, dass wir uns in solchen Landschaften, vor allem in Europa, nonstop bewegen. Und wir zwangsläufig uns die Frage stellen müssen, was ist hier passiert und wann ist es passiert? Weil es ist sicher etwas passiert.
Etwa im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen bei Linz nahe der Donau gelegen oder in den kommunistischen Gulags, etwa auf der bulgarischen Donauinsel Belene, wie es der österreichische Buchpreisträger Dimitri Dinev in Zeit der Mutigen beschrieben hat. Die Donau, eine kontaminierte Landschaft. Es gibt viele solcher Orte entlang der Donau. Der Rumäne Catalin Dorian Florescu etwa erzählt vom Gulag an der Donau in seinem neuen Roman Matei entdeckt die Freiheit. Ein früherer Häftling nimmt Rache an seinem schlimmsten Peiniger. In den 1950er Jahren hatte das kommunistische Regime in Rumänien mit dem Bau eines Donau-Schwarzmeer-Kanals begonnen. Zwangsarbeiter mussten die harte Arbeit verrichten, die Haftbedingungen waren entsetzlich, die Sterblichkeitsrate hoch. Im Winter 1952-53 lag sie bei 17%. András Wiski hat schon als Zweijähriger viel Leid erfahren. Mit seiner Mutter und 6 Geschwistern wurde der Rumäne mit ungarischen Wurzeln damals verbannt in die unwirtliche Steppe des Badagan nahe der Donau. Der Vater saß in einem anderen Gefängnis, getrennt von der Familie. Der Theatermacher aus Klutsch erzählt in seinem Roman Die Aussiedlung die Lagergeschichte seiner tief religiösen Familie. Auf dem internationalen Buchfestival in Budapest erzählte er, wie das Buch entstand. Ich glaube, wegen dieses Romans wurde ich Schriftsteller. Ich habe mich dem Thema von verschiedenen Seiten genähert. Im Theater, der Lyrik, Texten an der Grenze zwischen Prosa und Essay. Aber ich habe mich immer danach gesehnt, einen Roman zu schreiben. Das habe ich als meine Aufgabe angesehen. Nachdem die Form klar war, konnte ich innerhalb von 4,5 Jahren die Verbannung unserer Familie aufschreiben. Das Fehlen des Vaters. Denn während die Familie in einer Art Gulag, ein Strafarbeitslager, verbannt wird, ist der Vater im Gefängnis. Und dieser kleine Junge, das siebte Kind, träumt davon, dass die Familie wieder vereint werde. Das geschieht dann auch. Der Vater kehrt aus dem Gefängnis zurück. Das sagt András Wiski über seinen Roman Die Aussiedlung. Ich werde mit ihm auf der Donaubühne sprechen, und zwar am Freitag, den 20. März um 16 Uhr. Nächste Donau-Veranstaltung. Donaubühne Halle 4. Dimitri Dinev wird zur Eröffnung der Messe am Donnerstag, den 19. März um 11 Uhr auf der Donaubühne sein. Katalin Dorian Florescu am Freitag um 15 Uhr zusammen mit Dan Ivan, der als Arzt in einer Ortschaft im Delta praktiziert hat, Meile 23, so heißt auch sein Debütroman. Was haben eigentlich Oma oder Opa im Krieg gemacht? Das ist eine Frage, die die Wiener Autoren Katharina Braschel und Daniel Zipfel umtreibt. Braschel macht sich in ihrem Debüt Heimholen auf Spurensuche und taucht in ihrer donauschwäbischen Familie in NS-Abgründe ein. Heimholen erscheint bei Residenz. Daniel Zipfel ist selbst Jurist und Autor. Er stellt in Walküre, es erscheint bei Leikam, vor der Leinwand der Flüchtlingskrise von 2015 die Frage nach Schuld und Verbrechen. Der Bogen spannt sich von Syrien bis zur NS-Zeit in Deutschland. Kreuzungspunkt ist Kritzendorf an der Donau, wo die Wiener zur Sommerfrische fahren. Ich habe mit Daniel Zipfel per WhatsApp ein Interview über sein neues Buch Walküre geführt. Das Interview. Was war denn der Ausgangspunkt für den Roman Walküre?
Ich erinnere mich an das Wohnzimmer meiner Großeltern, an die Porträtfotos der gefallenen Brüder in Wehrmachtsuniform. Ein unvermeidliches Bild wie in vielen Wohnzimmern dieser Generation. Geredet wurde selten von ihnen, wie in vielen Familien. Und das hat mich schon als Kind fasziniert, hat mich gebannt. Wer waren diese Menschen? Was ging in ihnen vor? Auch in dem Roman geht es um die Frage, was verbirgt sich hinter dem Schweigen? Und was wissen wir letztlich über den Menschen, der vor uns steht?
Die Donau ist ja frei nach Martin Pollack eine kontaminierte Landschaft, also kontaminiert von Schuld. Das ist ja ein Thema des Romans, Walküre in den Hauptrollen, ein Flüchtlingsberater, dessen Großmutter, die er an der Donau in Kritzendorf einquartiert, und ein syrischer Dolmetscher. Was verbindet die?
Trauma und Täterschaft sind zeitlose Themen, die in unserer Gesellschaft in vielen Familien tief verankert sind und dort ihre Spuren hinterlassen. Alle drei Protagonisten des Romans kämpfen mit inneren Dämonen, mit dem Schweigen zu menschlichen Abgründen oder mit der eigenen Schuld. Was weiß man, was will man wissen, auch über sich selbst? Was wird ausgeblendet an Gefühlen, an Empathie? Und dieses Ausblenden ist ein zentrales Thema im Roman.
Schuld als universelles Sediment sozusagen, das abgelagert in unseren Gesellschaften lagert, in den Familien, zu der immer neue Schuld durch immer neue Kriege hinzugefügt wird. Also eine Sisyphos-Aufgabe, wie es scheint. Können wir da überhaupt noch von Vergangenheitsbewältigung sprechen?
Der Begriff der Vergangenheitsbewältigung ist irreführend, weil er suggeriert, dass wir die Vergangenheit heilen können. Tatsächlich können wir sie gar nicht bewältigen, weil sie irreversibel ist. Und wir können nur Lehren daraus ziehen und Verantwortung auf uns nehmen. Bewältigen können wir nur die Gegenwart. Als Jurist spreche ich da auch lieber von Verantwortung als von Schuld, weil es einen Kausalzusammenhang erfordert und der Begriff auch nicht relativiert werden darf. Täterschaft klar zu benennen, nicht wegzusehen und auszublenden, damit kämpfen auch die Figuren im Roman.
Der Roman Walküre spielt ja zur Zeit der Flüchtlingskrise 2015. Mittlerweile wissen wir, da sind nicht nur die Opfer des Diktators Assad geflohen, sondern auch die Schergen. Was hat Sie an dem Thema gereizt?
Es gibt da ein Erstarren, eine Gefühllosigkeit als Voraussetzung für Täterschaft. Das wird in der wissenschaftlichen Literatur zu Shoah immer wieder beschrieben. Dieser Prozess ist ein psychologischer Mechanismus, den man durch die ganze Geschichte hindurch beobachten kann. Eine Entmenschlichung des Opfers, eine Gefühllosigkeit der Täter und Täterinnen. Diese Themen wurden rund um die Ereignisse des Jahres 2015 aktuell. Vor welchen Schrecken sind die Menschen geflohen, die da kommen? Welche Erfahrungen, die in unseren eigenen Familien präsent sind, verbinden uns mit ihnen?
Inwiefern können Sie da eigene Erfahrungen als Flüchtlingsberater einbringen?
Der Roman ist aus dem Leben gegriffen. Ich habe die Geschichte einem Kollegen erzählt und er meinte, ach ja, so etwas hatten wir mal, einen Klienten, der beim Geheimdienst war. In der Arbeit als Rechtsberater taucht man tief in die Geschichte der Menschen ein. Wen hat man vor sich und was findet man in den Tiefen eines Menschen? Welche Themen, welchen Hintergrund bringen sie mit? Man darf keine eindimensionalen Bilder vermitteln. In all meinen Romanen suche ich deshalb auch die Brüche, die Graubereiche.
Ambivalenz ist ja generell ein Thema in diesem Roman. Da ist der SS-Opa, der zu weich ist für die Erschießungen in der Ukraine. Die Oma, die die härtere ist in dieser Verbindung. Da ist der sanfte Syrer, der ein Kriegsverbrecher sein könnte. Es wird ja am Ende nicht entschieden, sondern in der Schwebe gelassen. Ein Appell für Grautöne in der Bewertung?
Ganz im Gegenteil. Erst eine differenzierte Betrachtungsweise lässt uns Dinge erkennen, lässt eine Bewertung überhaupt zu. Und hier muss Täterschaft klar benannt werden. Wir leben in einer Zeit des Relativismus, wo das zunehmend nicht passiert. Bei Fragen zur Täterschaft und Verantwortung jedoch darf man eben keinen Relativismus zeigen. Wenn der Roman ein Appell ist, dann an die Bedeutung der Würde des Einzelnen, des Rechtsstaats für Klarheit in der Wertung und für Empathie.
Abschließend, welche Rolle spielt die Donau im Roman?
Ich lebe selbst an der Donau. Die Donau ist ein vielschichtiges Symbol. Sie ist ein Fluss voller Tücken und Untiefen mit verborgenen Schrecken und Geheimnissen. Gleichzeitig ist sie aber ein Symbol der Verbindung zwischen Menschen, eine Trägerin von Geschichte. Als solche kommt sie auch immer wieder in meinen Romanen vor. Vielleicht als Fluss der Zeit selbst.
Der Autor Daniel Zipfel. Er wird am Samstagnachmittag zusammen mit Katharina Braschel und Marco Dinic auf der Donaubühne zu erleben sein. Flaschenpost aus dem Gestern heißt das Panel. Samstag, 21. März, 15 Uhr. Donaubühne. Nächste Donauveranstaltung. Donaubühne, Halle 4. Wir reisen die Donau flussabwärts nach Kroatien. Die Donauregion, auch die erweiterte, ist immer auch ein Raum der Gewalt gewesen. Etwa in den 1990er Jahren, wenn wir an die jugoslawischen Zerfallskriege denken. Deren Echo beschäftigt viele Autorinnen und Autoren, auch der jüngeren Generation in Kroatien. Das sagt Mihaela Majcen-Marinic vom kroatischen Kulturministerium.
Buchempfehlungen.
There are some great new voices, especially from the region of Danube between the Sava and Drava River.
Es gibt ein paar große neue Stimmen, sagt sie, besonders aus der Region an der Donau zwischen den Flüssen Drau und Save. Diese Stimmen werden viel gelesen in Kroatien. Sie bekommen Preise, denn sie bringen eine neue Perspektive auf unsere Geschichte, aber auch die Gegenwart. Etwa Igor Beleš, den Kohl entblättern. Er ist Mitte 40 und er schrieb dieses Buch, das mehr oder weniger auf seinen Erfahrungen als Teenager in den 1990er Jahren in Vukovar beruht. Er war ein ganz normaler Teenager, der mit seinen Freunden Fahrrad gefahren ist. Die Eltern merkten, es braut sich was zusammen, verboten ihm, mit dem Boot auf der Donau zu fahren wie sonst. Doch die Jugendlichen taten das Verbotene. Er floh nach Serbien zu den Großeltern. Der Krieg begann, die Grenzen wurden geschlossen. Zwei Zwölfjährige steckten in einem Land fest, das plötzlich der Feind war. Es ist sehr gut geschrieben, ausgezeichnet. Sehr intensiv. Parents
and two 12-year-old kids ended up in the other country that became an enemy suddenly, and it's really, really well written, super intense, really interesting. Anna Katharina Haller, by formation, she's an architect.
Anna Katharina Haller ist von Beruf Architektin, aber vor zwei Jahren hat sie einen Roman geschrieben, auch sehr gut geschrieben. Sie hat großes Potenzial, ist ein großes Talent. Sie schreibt über die Gegend von Petrinja. Da hat es vor ein paar Jahren ein Erdbeben gegeben und während des Krieges in den 1990er Jahren war die Stadt belagert. Nach dem Krieg, als die Leute zu den Orten zurückkehrten, mussten sie mit ihren Traumata klarkommen. Da ging es nicht nur um kaputte Häuser. Betroffen waren Familien, Beziehungen zwischen Freunden und Liebespaaren. Sie schreibt sehr feinfühlig über diese kleinen Zerstörungen in den menschlichen Beziehungen. All das spricht sie an in ihrem Buch. Anna Katharina Halas Roman Die Schuldlosen erscheint bei Folio und sie ist auch auf der Buchmesse zu erleben, zusammen mit dem Serben Bojan Krivokapic auf der Donaubühne, und zwar am Freitag, den 20. März um 12 Uhr auf der Donaubühne. Sie stehen für die Generation, die nach den jugoslawischen Zerfallskriegen fragt, welche Zukunft. Nächste Donauveranstaltung. Donaubühne, Halle 4. Unentschieden ist die Frage nach der Zukunft noch in der Ukraine. Die frühere Sowjetrepublik möchte endlich raus aus der russischen Umklammerung, kämpft mit Zähnen und Klauen dagegen, Russland wieder einverleibt zu werden. Moskau dagegen will keine Unabhängigkeit der Ukraine, negiert ukrainische Kultur, zerstört sie, tötet seit 4 Jahren in einem brutalen Krieg die Ukrainer, aber zerstört auch ihre Kulturgüter. Die Ukraine hält dagegen auch kulturell. Autoren und Autorinnen schreiben wie im Live-Ticker über den Krieg. Manche wie Serhii Jadan dienen auch als Soldaten an der Front. Er bekam 2022 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Literatur als Widerstand. Wer sich für Literatur aus der Ukraine interessiert, dem sei unter anderem der kleine Mauke Verlag aus Weimar empfohlen. Buchempfehlungen.
Front, з'їдає моє серце і моїх товаришів.
Die Front frisst mein Herz auf und auch meine Freunde. Sie frisst all meine Wörter und blickt auf den Rest meines Körpers, rezitiert Jarina Czornohus aus ihrem Gedichtband, der auf Deutsch unter dem Titel Dasein im Mauke Verlag erschienen ist. Die Ukrainerin liest ihre Lyrik im Schützengraben, in Kampfuniform, Helm auf dem Kopf, während im Hintergrund die Geschütze grollen. Die Kiewerin stammt aus einer Dichterdynastie. Aktuell dient sie an der Front als Drohnenpilotin. Sie sagt, die Gedichte helfen ihr, bei Verstand zu bleiben, ihre Menschlichkeit zu bewahren. Um die Ukraine geht es auch in Ulrike Almuth-Sandichs Roman Im Orkan. Es geht darin um die fiktive ukrainische Küstenstadt Wolnopol, die bedroht ist von einem Sturm. Eine Metapher für den aggressiven Nachbarn Russland. Protagonist des futuristischen und dystopischen Textes ist Maxim, ein Drogendealer mit gleichsam Potenzial. Der Roman ist bei Schöffling erschienen. Ulrike Almuth-Sandig ist auf der Donaubühne am Samstag, den 21. März um 10:30 am Vormittag zu erleben. Außerdem Thema auf der Donaubühne die ökologischen Folgen des Krieges, den Russland seit mittlerweile 4 Jahren gegen die Ukraine führt. Nächste Donauveranstaltung. Donaubühne, Halle 4. Wo der Kreml-Herrscher behauptet, es gebe weder ein ukrainisches Volk noch eine ukrainische Kultur, da wird ein Literaturkanon zum Bollwerk. Ein solches schafft die ukrainische Bibliothek, die nach und nach bei Waldstein erscheint. Tanja Maljarczuk und Juri Andruchowitsch geben den Kanon an Klassikern zusammen mit der Übersetzerin Claudia Date heraus. Die ersten Bände sind im Herbst 2025 erschienen. Die nächsten erscheinen in diesem Jahr. Ich habe mit Claudia Date gesprochen. Das Interview. Bei mir ist Claudia Date, Übersetzerin von vielen Werken aus dem Ukrainischen, ja, und Herausgeberin der ukrainischen Bibliothek. Erscheint jetzt gerade bei Waldstein. Jetzt sind die ersten 2 Bände raus. 8 sollen es werden. Warum dieses Projekt?
Wir haben zusammen mit der Mitherausgeberin Tanja Maljarczuk seit vielen Jahren viele Veranstaltungen absolviert, in denen wir zur aktuellen Situation in der Ukraine gesprochen haben, aber auch zur Gegenwartsliteratur. Und wir sind oft mit dem Umstand konfrontiert worden, dass wir versucht haben, die historische Tiefe dessen, was sich da im Moment gerade ereignet, auszuloten und auch zu erklären. Und wir haben festgestellt, dass wir da an der klassischen ukrainischen Literatur, Schewtschenko, Lesja Ukrainka, Olha Kobylianska, nicht vorbeikommen. Aber wir mussten auch der Tatsache ins Auge sehen, dass diese Werke im Grunde genommen überhaupt in deutscher Übersetzung nicht vorliegen und damit auch einem deutschsprachigen Lesepublikum nicht zugänglich sind. Das war für uns der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, wir möchten das ändern, nicht nur um so eine kulturelle Reihe zu komplettieren, sondern um auch Gesprächsstoff zu bieten und um die literarischen Werke zu haben, damit wir bestimmte historische Entwicklungen auch besser einordnen können.
Putin, der Machthaber im Kreml, der ja aktuell Krieg führt gegen die Ukraine, explizit mit dem Ziel, sich dieses Land einzuverleiben, negiert ja, dass es so eine Art ukrainische Kultur überhaupt gibt. Ist das auch eine Art, sage ich mal, kultureller Widerstand gegen diese Invasion?
Ja, es ist ein kultureller Widerstand gegen die Invasion und es ist ein Wiedereinsetzen dessen, was über viele Jahrzehnte nicht zur Kenntnis genommen wurde. Und das hat natürlich auch was mit den imperialen Bestrebungen Russlands zu tun. Die sind ja nicht von heute auf morgen entstanden, sondern das hat eine lange Tradition. Russland hat Krieg geführt im Kaukasus, hat sich Zentralasien einverleibt im 19. Jahrhundert und hat auch die Ukraine in Besitz genommen. Und das hat sich dann fortgesetzt zu Sowjetzeiten, ein bisschen in veränderter Form. Aber diese imperiale Daseinsweise ist also schon immer so gewesen. Und das, was wir heute beobachten, ist eine Fortsetzung dessen. Das heißt, die Bibliothek ist ein aktueller Widerstand, ein Stimme geben für diejenigen, die früher und heute nicht gehört wurden. Aber es ist auch ein Verweis auf diese imperiale Tradition, die eben nicht erst im 21. Jahrhundert entstanden ist.
Wir erleben ja im Moment einen Machtkampf, kann man so sagen, neben dem Krieg, dem heißen Krieg, der gerade ausgefochten wird auf Territorium der Ukraine, gibt es ja auch in dem Donauraum, sage ich mal, eine Auseinandersetzung Ruski Mir versus liberale Demokratie. Und dann gibt es noch Länder wie Ungarn, die von sich selbst sagen, wir sind eine illiberale Demokratie, also irgendwas dazwischen, auf halbem Weg zwischen autoritärem Regime und ja, was. Und diese Auseinandersetzung, die ist ja nicht entschieden, kann man so sagen. Welche Impulse kann man sich denn aus der ukrainischen Literatur da mitnehmen für diese Auseinandersetzung?
Also grundsätzlich würde ich sagen, das Ziel der Demokratisierung oder das Ziel der demokratischen Entwicklung in der Ukraine war und ist ja ein immanentes Ziel, wenn wir das jetzt so sagen können, des Westens, nämlich dem individuellen Raum zu geben, mehr Raum zu geben, als wir das zum Beispiel eben in dem kollektiv orientierten Russland sehen, nicht wahr? Also es geht hier nicht nur um Institutionen, es geht nicht nur um Rechtsstaatlichkeit und es geht nicht nur um freie Meinungsäußerung, sondern es geht auch darum, was unter diesen Rechten liegt, nämlich das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und das ist etwas, was wir wirklich auch in dem Krieg beobachten können, dass in der Kriegsführung die Ukraine sehr stark versucht, auch Soldaten zu schützen, was man von russischer Seite gar nicht sehen kann. Also das jetzt nur mal so aufs Militärische genommen. Aber das hat auch natürlich seinen Widerhall in der Literatur. Das heißt, wenn wir heute ukrainische Autorinnen und Autoren lesen, dann lesen wir einen sehr individuellen Blick auf das Geschehen. Wir lesen oft eine individuelle Verbundenheit. Also wenn Gedichte verfasst werden, wenn Essays geschrieben werden, gibt es oft sehr persönliche Erlebnisse, die dem zugrunde liegen. Nicht wahr? Man versucht also Abstand zu gewinnen. Man versucht, den Text dazwischen zu schieben. Und ich glaube, dieses Beobachten, dieses Schmerzhafte, sich damit auseinandersetzen, wir lesen das schon bei Karl Schlögel in seinem Buch Im Raume lesen wir die Zeit, hat er schon gesagt, ja, wir müssen als Historiker hinschauen, auch wenn das schmerzhaft ist. Und das ist das, was die ukrainische Literatur im Moment leistet. Das sind keine theoretischen Diskussionen, das ist nichts Allgemeines, nichts Abstraktes, sondern wir schauen hin in diese schmerzhaften Veränderungen, die der Krieg in der Gesellschaft verursacht. Und das ist was, was wir einfach zur Kenntnis nehmen sollten.
Das Besondere an der ukrainischen Literatur jetzt, der zeitgenössischen Literatur, ist ja, dass es quasi wie ein Live-Ticker funktioniert. Also oft ist es ja so, dass Geschichte erstmal sich als Sediment absetzen muss, bevor man darüber schreiben kann. Das ist anders in der ukrainischen Literatur. Die ist ziemlich nah dran an der Aktualität, oder?
Ja, also das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen, nicht wahr? Weil wir, also eine Funktion von Literatur ist natürlich auch über Fiktionalisierung Dinge zu ordnen und neue Perspektiven zu eröffnen. Das ist was, was in der gegenwärtigen Situation nicht möglich ist, weil wir haben es ja mit einer unausgesetzten Gegenwart zu tun. Das heißt, der Krieg ist nicht abgeschlossen, er dauert an. Wir wissen im Moment auch nicht, wie er ausgeht. Wir können nur die aktuellen Folgen besichtigen. Und insofern ist die Literatur Literatur natürlich auch ein Echoraum dieses Nicht-Abgeschlossenseins. Und wenn es eben diese Fiktionalisierung nicht gibt, dann gibt es auch die Distanz nicht. Und das ist genau das, was Sie beobachten, wenn Sie sagen, die Literatur ist nah dran.
Sie haben es eben schon angesprochen, das Individuum steht oft im Zentrum der Texte. Würden Sie zustimmen, wenn ich sage, so typisch für die Literaturin des Donauraums, dazu gehört ja auch die Ukraine, ist sozusagen das Wimmelbild, wo der Einzelne versucht, seinen Weg zu gehen, seinen Weg zu finden, aber hinten rauscht das Kollektiv mit, rauscht die Geschichte mit?
Ja, auf jeden Fall. Und das hat vielleicht jetzt nicht nur was zu tun mit den Literaturen des Donauraums. Da würde ich sagen, das ist allgemein ein Merkmal der sogenannten kleinen oder weniger repräsentierten Literaturen. Also da schwingt immer so ein Strom von sich erklären müssen, seine eigene Position zeigen müssen mit. Nicht wahr? Also wenn wir jetzt die deutschsprachige Literatur uns anschauen, dann wird da mit einem viel größeren Selbstverständnis über den eigenen Platz geschrieben. Nicht wahr? Die kleineren Literaturen sind immer bemüht, sich einzuordnen, ihre Hintergründe zu zeigen, mit auf die Geschichte zu verweisen. Und das hat was damit zu tun, dass sie eben bedroht sind. Sie sind immer bedroht und diese Bedrohung, die aus der imperialen Zeit des 19. Jahrhunderts kommt, aber die auch im 20. Jahrhundert sehr präsent war über verschiedene Ideologien, diese Bedrohung läuft quasi generisch mit. Und die lesen wir eben dann genau, wie Sie sagen, auch dort, wo die Individuen hervortreten, ist der historische Hintergrund, der gesellschaftliche Hintergrund, die Verortung oft sehr stark reflektiert und auch vertreten.
Wir hatten den Zusammenbruch des Ostblocks 1989 und in den Folgejahren. Jetzt sind wir in einer Situation, wo der sogenannte Westen auch erodiert. Washington als Referenz für eine liberale Demokratie ist nicht mehr so ganz funktionierend oder nähert sich in dem autoritären Gebaren vielleicht auch immer mehr anderen autoritären Herrschern an, wie zum Beispiel Putin oder Xi Jinping in China. Und dann haben wir diese Literaturen des Donauraums, wo es einen großen Widerhall im Leben des Einzelnen gibt, also einen Widerhall der gesellschaftlichen Zustände im Widerhall des Einzelnen. Welche Botschaft oder welche Zukunftsvision, denn im Grunde sind wir ja auf der Suche nach einer Zukunftsvision. Was möchten wir eigentlich in der Zukunft? Wer möchten wir in der Zukunft sein? Wie möchten wir in der Zukunft sein? Was könnten wir zum Beispiel von der Ukraine lernen?
Zum einen ist das Land in einer Lage, die die Zivilgesellschaft auf Dauer herausfordert. Das heißt, wir beobachten im Grunde genommen seit dem 19. Jahrhundert, also seit der Zeit, als es diesen kosakischen Prototypen des ukrainischen Staates nicht mehr gibt, dass die Gesellschaft sich selbst organisieren muss. Ja, wir haben keine Institutionen, die wirklich den Fortbestand sowohl der Kultur als eben auch der demokratischen Prinzipien sichern über lange Zeit. Dann in den 90er Jahren wird das zwar so ein bisschen besser, aber es gibt immer noch wirklich sehr starke Mängel im institutionellen Bereich. Das heißt, es kommt stark auf den Einzelnen und auf das, was wir im klassischen Sinne als Zivilgesellschaft bezeichnen, an. Und dort ist einfach über Jahre hinweg eine Struktur entstanden, wo ich nur sagen kann, ja, da müssen wir hinschauen, von dort müssen wir lernen, weil wir haben jetzt von Trump gesprochen und von Putin, aber wir müssen ja auch vergegenwärtigen, dass es hier zulande um die Demokratie schwieriger bestellt ist als früher. Wir erleben eine Erosion der Parteiendemokratie. Parteienbindung nimmt ab. Also die ursprüngliche Form, die wir hatten, um demokratischen Willen auch zu aggregieren, wird immer schwächer. Und da können wir natürlich sagen, in der Ukraine sind da Mittel dieses zivilgesellschaftlichen Engagements über Jahre, auch aus der Not herausgeboren, natürlich schon sehr gut entwickelt. Was mir noch weiterhin als wichtigen und beachtenswerten Punkt erscheint, ist, Der klassische Begriff von Freiheit, also wirklich zu erleben, dass man darum kämpfen muss, eine persönliche und gesellschaftliche Freiheit zu realisieren, das ist hierzulande natürlich schon ein sehr weit zurückliegender Erfahrungshorizont, nicht wahr? Wir haben diese Demokratisierungselemente gehabt nach 1945, die sind auch zum Teil von außen hineingetragen worden, aber es hat die Demokratisierung natürlich gegeben, mit Vergangenheitsaufarbeitung, keine Frage, aber das liegt eben mittlerweile schon viele Jahre zurück. In der Ukraine beobachten wir heute, dass die Menschen sehr genau wissen, was es bedeutet, Freiheit zu haben, nicht wahr? Weil das sehen wir von den Leuten, die in den besetzten Gebieten sind, wir wissen von den deportierten Kindern. Freiheit ist ein physischer Begriff, ja? Also bin ich wirklich in der Lage, in einer Stadt, in einem Ort zu leben, wo ich mein Leben mehr oder weniger frei von ideologischen und auch physischen Beeinträchtigungen leben kann, oder bin ich das nicht? Nun kann man natürlich solche ungeteilte Erfahrungen nicht einfach so übermitteln, das ist schon klar, aber ich denke, wir sollten uns schon bemühen, nicht nur hinzuschauen, sondern in diese aktive Bearbeitung dieses Freiheitswillens auch mit einzutreten.
Nochmal zurück zur ukrainischen Bibliothek. Was erzählen uns die Autoren zum Beispiel über den Begriff Freiheit, über eine Selbstständigkeit? Was erzählen sie uns über Europa? Und welche Autoren haben Sie da noch im Blick?
Ja, also bislang sind ja in der Bibliothek zwei Bände erschienen. Der Band von Lesja Ukrainka am Meer und der Band Fliegt mein Lied, meine wilde Qual von Taras Schewtschenko. Es werden eben noch 6 weitere Bände kommen, unter anderem dabei der Futurist Michail Semenko, die bukowinische Autorin Olha Kobylianska und der galizische Autor Ivan Franko. Wenn ich jetzt auf Ihre Frage komme und natürlich wir uns jetzt erstmal mit diesen ersten beiden Bänden besonders intensiv beschäftigt haben, dann ist Schewtschenko steht im Prinzip symbolisch für das, was ich eben gesagt habe. Ja, er wurde als Leibeigener geboren, wurde dann in den 40er Jahren freigekauft und konnte sich künstlerisch in St. Petersburg betätigen, bis er für sein Gedicht Der Traum in die kasachische Steppe verbannt wurde und damit diese physische Erfahrung der verlorenen Freiheit erneut machen musste. Und Schewtschenko hat, und das haben wir auch in dem Band gezeigt, ein sehr reich poetisches Werk vorgelegt, was zum einen rückspiegelt auf die Kosakentradition. Das heißt, er begründet quasi diesen Freiheitsmythos der Kosaken in der poetischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Und deswegen ist er heute auch noch so aktuell. Der schreibt also keine Essays oder keine langen Romane, sondern dieser kondensierte Freiheitswille, dieses kondensierte Freiheitsstreben ist in einfach zu wiederholenden, einfach zu memorierenden Gedichten aufgehoben. Und deswegen steht er, ja, also war auf dem Maidan, auf jeder Barrikade und wird auch heute eben in dem Krieg immer wieder aufgerufen. Lesja Ukrainka dagegen antwortet im Grunde genommen auf ihre Frage nach Europa. Sie war ja eine Frau, die einer Kiewer intellektuellen Familie entstammte. Sie war Zeit ihres Lebens krank. Also sie hatte einerseits viel Zeit zum Schreiben und andererseits war sie dadurch auch in die Lage versetzt, an verschiedene europäische Orte zu kommen. Also sie lebte auf der Krim, sie lebte aber auch zeitweise in Deutschland, sie war in Ägypten. Also sie war so eine reisende Europäerin und die Impulse, die sie daraus aufgenommen hat und natürlich auch aus der Literatur, spiegeln sich in ihrem Schaffen wieder. Wenn wir ihre Werke lesen, dann spüren wir diese Durchdringung. Also sie hat auf Ukrainisch geschrieben, aber wir finden deutsche Einsprengsel, wir finden polnische Einsprengsel. Manchmal schreibt sie auch direkt auf Deutsch, manchmal schreibt sie auf Russisch. Das heißt, allein der Akt, das und wie und in welchen Sprachen sie schreibt, zeichnet sie schon als Europäerin aus. Und wir finden auch in den Texten die Einnahmen dieser europäischen Diskussion. Und deswegen, wir haben jetzt in dem Band mal speziell Erzählungen berücksichtigt, aber auch in den Erzählungen ist diese Mehrsprachigkeit sichtbar und trotzdem hat sie eben auf Ukrainisch geschrieben und das wäre natürlich unser Wunsch. Ich meine, zu der Zeit hat es auch nicht so viele Frauen gegeben, die schon als Autorinnen aktiv waren. Das kam dann eigentlich alles erst ein bisschen später. Wäre es natürlich unser Wunsch, dass man sie als Europäerin auch wahrnimmt, dort, wo sie bislang eben noch nicht gelesen wurde.
Letzte Frage, Donauflaschenpost, so heißt unser Podcast, von der Ukraine aus in die Donau geworfen. Was wäre da in der Flasche drin als Botschaft?
Wahrscheinlich einfach das Klassische für eure und für unsere Freiheit.
In diesem Jahr erscheinen bei Waldstein die nächsten beiden Bände der Ukraine-Bibliothek. Das war eine der Herausgeberinnen, Claudia Date. Drei Wochen nach der Buchmesse am 12. April wird in Ungarn gewählt. Die Zeichen stehen auf Wechsel. Erstmals nach 16 Jahren ununterbrochen an der Macht wackelt Viktor Orbáns Stuhl in der Budaörburg. Sein Herausforderer Peter Magyar war früher selbst Mitglied der Regierungspartei, erkennt das System Orbán von innen. Mit Viktor Orbán hat sich auch der ungarisch-italienische Historiker Stefano Bottoni befasst. Er hat bei Alhambra Press Orbán die Biografie veröffentlicht, Untertitel Vom Dorffußballer zum globalen Vorbild der Illiberalen. Ich habe mit Stefano Bottoni gesprochen. Das Interview. 1989 hat Viktor Orbán noch auf dem Heldenplatz in Budapest Russen rausgefordert. Jetzt hat er sehr enge Verbindungen zu Wladimir Putin. Wie passt das zusammen? Es gibt hier keine rauchenden Colts, keine zwingenden Beweise, aber man kann schon ein Bild rekonstruieren. Da war zum Beispiel das erste bilaterale Treffen mit Putin in St. Petersburg im November 2009. Das hatte große Bedeutung. Vor der Reise gab es ein bestimmtes Narrativ, auch innerhalb der Regierungspartei Fidesz über Russland. Als Orbán wieder auf dem Flughafen in Budapest landete, war das Narrativ ein völlig anderes. Irgendetwas Bedeutendes ist in dieser halben Stunde passiert. Da ist die Rede von einem Kompromat, mit dem möglicherweise er oder seine Partei erpresst werden könnte. Dinge aus der Vergangenheit. Es gab Gerüchte über seine Einberufung, eine Verpflichtungserklärung und dass es da eine Kopie gäbe in Moskau. Dass eine Million Mark von dem russisch-ukrainisch-israelischen Obermafioso Mogilevich über den bekannten Waffenhändler Dietmar Clodo 1994 an Orbán übergeben worden sei. Clodo hat das im Gefängnis eingeräumt. Sie könnten einen Deal gemacht haben. Danach wurden die russisch-ungarischen Beziehungen auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Ein Produkt ist der Vertrag um die Erweiterung des ungarischen Atomkraftwerks in Poks. Der wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit unterzeichnet. Diese Schaukelpolitik zwischen Ost und West, die kann zwar eine Weile funktionieren, aber irgendwann kommt der Moment, an dem man dann Farbe bekennen muss. Magyarok hintapolitikának nevezne kelet és nyugat között. Ez működhet egy darab. Innerhalb der Europäischen Union ist Orbán ja ziemlich isoliert und innerhalb der NATO dürfte sein pro-russischer Kurs auch nicht sehr nützlich für ihn sein, oder?
Neki nagyon hasznos volt, mert például az orosz gázbizniszből és az orosz olaj az Uralnak a vásárlásából úgy tűnik, hogy több milliárd euró.
Für ihn war das nützlich, denn aus dem russischen Gas- und Ölgeschäft gelangten Milliarden extra Profite in das staatliche ungarische Ölunternehmen und in die Taschen der damit verbundenen Oligarchen. Dieses Business war also für ihn sehr nützlich. Und er hat auch immer einen oder zwei Freunde gefunden, die mit ihm im Europäischen Rat ein Veto eingelegt haben. Also wirklich allein ist er nie geblieben. Nehmen Sie Robert Fico. Der kommt von der slowakischen Linken. Kein Problem. Das Wichtige ist, bislang konnte niemand Orbán in der europäischen Politik isolieren. Das Maximum war, seit 2022 Gelder einzufrieren. Das war schon ein großer Schritt. Ungarn hat 15 bis 20 Milliarden Euro verloren. Das ist für Ungarn viel Geld. Dieses Geld fehlt. Wenn Peter Magyar nicht aus dem Nichts gekommen wäre, sein politisches Coming-out gehabt hätte und die Ungarn bulgarische Politik durchgewirbelt hätte, dann würde Orban sicher mit einer Frage Wahlkampf machen. Gibt es wieder eine Zweidrittelmehrheit oder nicht? Zu Péter Magyar komme ich später noch. Ich würde gerne erst noch über die ungarische Diaspora sprechen. Welche Rolle spielt sie für den Machterhalt Orbáns?
Die Diaspora so, ist sehr trügerisch, weil es legalab 2-3 neue Gruppen
gibt. Der Begriff Diaspora ist trügerisch, denn es geht hier um mindestens 2-3 Gruppen. Die erste, das sind die ungarischen Minderheiten, die heute im Gebiet des historischen Ungarn, also außerhalb der Landesgrenzen leben. In Rumänien, in Serbien, der Ukraine, der Slowakei, Slowenien und Österreich. Das sind etwa 2 Millionen Menschen.
Ausztriában, Szlovéniában körülbelül, és ezek ma körülbelül ez 2 millió ember.
Die meisten haben die ungarische Staatsbürgerschaft, dank Orbán, der das 2010 sehr erleichtert hat. Dann gibt es die, die in verschiedenen Wellen in den Westen gingen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Aufstand 1956, nach Westeuropa, in die USA, nach Kanada, nach
Australien.
Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, nennen wir sie Wirtschaftsflüchtlinge. Ungefähr 500.000 Ungarn sind heute vor allem in Deutschland und Österreich, auch in Großbritannien, den Niederlanden und ein paar anderen Ländern. Sie sind ungarische Staatsbürger, dürfen also wählen, aber es gibt keine Briefwahl, keine Online-Abstimmung. Das heißt, sie verlieren fast ihr Wahlrecht. Die Regierung hat auch gar kein Interesse daran, dass sie wählen. Aber es interessiert die Regierung sehr, dass eine andere Gruppe wählt, die Ungarn in den Anrainerstaaten nämlich. Die können auch ohne Wohnadresse in Ungarn wählen, per Brief, egal wie, Hauptsache sie wählen. Und die haben bei der letzten Wahl zu 98% die Regierungspartei Fidesz gewählt. Für die bedeutet das zwar nur 2 Sitze mehr, aber Kleinvieh macht auch Mist. Die Ungarn im Westen, die in ihrer Mehrheit nicht für Orbán stimmen, die müssen in ihre Heimat reisen oder hunderte Kilometer bis zur nächsten ungarischen Vertretung. Und das werden viele nicht tun. Sie sind damit aus dem Rennen.
Magyarországra vagy több száz kilométert kell utazni egy magyar konzulátusra vagy magyar nagykövetségre szavazni. Nagyon sokan nem fogják megtenni, tehát ők kiesnek ebből a versenyből.
László Torockai, der Chef der rechtsextremen Partei Mihazánk, hat in einem Interview folgendes Szenario ausgebreitet: Sollte die Ukraine den Krieg verlieren, könnte Ungarn eine Truppe zum Schutz der ungarischen Minderheit dort schicken. Ist das blanker Unsinn oder ein Testballon?
Idén volt egy nagy kémbotrány Magyarország és Ukrajna között, és ott az ukránok elég szépen elmagyarázták, hogy 2021 végétől...
Es gab kürzlich eine Spionageaffäre zwischen Ungarn und der Ukraine. Der ukrainische Geheimdienst hatte aufgedeckt, dass seit 2021 ein ungarisches Geheimdienstnetzwerk in der Karpato-Ukraine tätig war. Man wollte herausfinden, wie die Bevölkerung zu einem etwaigen Einsatz ungarischer Friedenstruppen stünde. Das ist schon ziemlich interessant, denn das ist ja keine NATO-Aufgabe. Als die Ukrainer dann die Nase voll davon hatten, haben sie das öffentlich gemacht. Es ist schwer, das anders zu erklären, als mit der Vorbereitung von Plänen, die russische Ziele unterstützen. Das ist eine sehr ernste Sache, denn es ist eine Art Planung für den Fall, was wäre wenn. Ich glaube, in Orbán gibt es etwas, er denkt, dass in der Weltpolitik nichts ewig ist, dass man alles ein wenig verändern kann. Und wenn es ihm gelänge, nur ein winziges Stück Ungarn zurückzuholen, wären sicher viele Ungarn stolz, obwohl der Schaden immens wäre. Auf der anderen Seite würde er mit einer Vergrößerung des Territoriums in die Geschichtsbücher eingehen. Es ist nicht passiert, aber es ist schon schädlich, wenn ungarische Politiker und Akteure so tun, als ob sie darüber ernsthaft nachdenken.
Nem történt meg, de szerintem már ez is beszédes és súlyos, hogy magyar kormányzati szereplők és politikusok erről úgy beszélnek, mintha komolyan gondolnak.
Kann sich die NATO dann noch auf das Mitglied Ungarn verlassen?
Arról van szó, hogy az egész kormány úgy beszél, mint Moszkva.
Wir reden darüber, dass eine ganze Regierung so redet wie Moskau. Peter Szijjártó spricht wie Sergei Lavrov, nur auf Ungarisch. Er ist Lavrovs Sprachrohr. Das ist eine völlig neue Lage. Wir hätten uns nie vorstellen können, dass ein ungarischer Außenminister so redet wie der russische Außenminister eines derartigen Systems. Daraus folgt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Informationen, die man mit ihnen teilt, dorthin geraten, wo sie nicht hingehören. Da muss man aufpassen. Reden wir mal von Peter Modjar. Er ist aufgestiegen wie ein Phönix. Er kommt aus dem System. Seine Frau war Justizministerin Judith Varga. Jetzt kommen die Wahlen. Kann er gewinnen? Oder anders gefragt, kann man sich nach 16 Jahren ununterbrochen an der Macht ein Ungarn ohne Viktor Orbán vorstellen? Klar wird es ein Ungarn ohne Orbán geben. Hat Peter Magyar eine Chance? Ja, vorausgesetzt, man lässt ihn. Und Fidesz entscheidet in diesem sehr unausgewogenen Match nicht, dass sie ihn vorher vom Wettbewerb ausschließen. Dann hat Magyars Partei Tisza eine Chance. Tisza müsste aber sehr hoch in der Parteipräferenz gewinnen, um genug Sitze zu erobern. Wenn das passiert, hat er eine Chance. Aber wenn Fidesz und Orbáns Leute entscheiden, es gibt keinen Wettbewerb, weil das zu gefährlich wäre, dann wäre das eine völlig neue Qualität. Und das würde auf europäischer Ebene zu Fragen führen. Was kann man tun? Was müsste man tun? Oder akzeptiert man innerhalb der EU eine Art Halbdiktatur? Aus der EU rauswerfen kann man Ungarn nicht, aber finanzielle Sanktionen könnte es geben. Das wird dem System wehtun, aber es wird nicht zusammenbrechen. Wenn Peter Modjar sagen kann, wenn ich die Wahlen gewinne, fließen innerhalb von ein paar Monaten ein paar Milliarden Euro, dann läuft es wieder und das meinetwegen, dann hätte er eine Waffe in der Hand. Aber die EU ist eben auch ein bürokratisches Imperium. Das läuft nicht so. Hier ist der Geldhahn, den drehen wir auf und Gold und Geld fließen wie aus dem Nichts, wie im Märchen. Wir wissen nicht, wie schlecht die wirtschaftliche Lage in Ungarn wirklich ist, aber man kann vermuten, sehr schlecht. Wie schlecht, das wissen wir am Tag nach der Wahl und egal, wer regiert, der wird eine schwierige Situation erben. Ich habe von Ungarn gehört, wir wollen für Magyar stimmen, damit wir ihn dann in 4 Jahren wieder abwählen können. Eine Demokratie funktioniert so. Jemand probiert sein Glück, wenn es nicht klappt, wird er abgewählt. Deshalb finde ich, braucht Ungarn das US-amerikanische Modell. Begrenzung auf 2 Mandate. Ein Premier dürfte maximal 10 Jahre im Amt bleiben. Dass daraus 20 Jahre an der Macht werden können, das haben wir am Beispiel Orbán gesehen, das muss man verhindern. Das ist ungesund. Es ist ein kleines Land, da entstehen leicht politische Clans und ein geschlossenes System. Peter Modjar hat einmal gesagt, er habe nicht diesen messianischen Impuls. Er sei nur der Eisbrecher und könne dann wieder in die zweite Reihe zurücktreten. Wenn Peter Modjar sich selbst bremsen kann, dann ist es gut. Aber wenn sein Appetit kommt, dann braucht es Regeln, die diesen Appetit ausbremsen. Seine Aufgaben aber, die sind riesig. Erlauben wir ihm, dass er etwas will. Es soll ihm gelingen, denn es ist nicht ausgemacht, dass sie zulassen, dass er Erfolg hat. Danach reden wir darüber, was für ein Anführer er werden kann, wenn er es überhaupt wird.
Egyáltalán nem biztos, hogy ezt engedni fogják neki, hogy sikerüljön. Utána beszélhetünk arról, hogy ő milyen vezető lehet, ha egyáltalán vezető lesz belőle.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Nächste Donau-Veranstaltung. Donaubühne Halle 4. Um die illiberalen Inseln Ungarn und Slowakei unter Orbán und Fico geht es auch auf dem gleichnamigen Panel am Donnerstag, den 19.03. um 16 Uhr. Auf der Bühne sind Muri Darida, der gerade bei DTV seinen Debütroman King Cobra veröffentlicht, und Michal Chvoretzky, der bei Tropen Dissident verlegt hat. Eine sehr persönliche Sicht auf die Slowakei und sein eigenes politisches Erwachen. Der Journalist und Autor Michal Chvoretzky warnt da darin unter anderem:
Also die russische Einflussnahme in der Slowakei ist seit mindestens 15 Jahren enorm. Die machen das über Internet, hauptsächlich über soziale Netzwerke, aber auch direkt. Wir hatten einen Skandalfall. Es gibt Video- und Audioaufnahmen, wie ein Vertreter der russischen Botschaft 500 Euro an einen sogenannten Journalisten bezahlt, der eine sehr erfolgreiche Desinformationswebseite betreibt. Das heißt, es ist inzwischen keine Fiktion, es ist eine erlebte Wirklichkeit leider. Also ich mache mich in dieser Hinsicht eine große Sorge um die Zukunft der vor allem jungen Generation in der Slowakei. Wir haben unsere Demokratie den Algorithmen weniger multinationalen Konzerne überlassen. Und wir sehen jetzt schon die Konsequenzen.
Die Regierungen in Bratislava und Budapest sind derzeit diejenigen, die mit einem pro-russischen Kurs die EU-Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine sabotieren. Widerstand in der Slowakei kommt zum Beispiel von Künstlern und Intellektuellen wie Michal Chvoretzky. Auch die Autorin Susanne Gregor setzt in sie ihre Hoffnung.
Das kennen wir ja auch in der Slowakei, dass gerade die Leute aus der Kultur hier einstehen müssen. Da wiederholt sich die Geschichte. Das war ja alles schon mal. Und es waren immer eigentlich die Kulturschaffenden, die da am lautesten waren und die am aktivsten waren und deren Stimme da auch wirklich so ein bisschen die Grenzen überschritten hat. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, jetzt nicht leise zu sein.
Wie sich Europa weiterentwickelt, ist offen. Eine Unbekannte mit vielen Variablen. Auch der Donauraum ist unter Strom, wieder einmal. Aber er hat reichlich Expertise mit Umwälzungen, mit Veränderungen, auch dramatischen. Das Beruhigende ist, die Donau, sie wird weiter fließen. Sie wird weiter Europa verknüpfen, sie wird Trösterin sein, weiter Inspirationen liefern. Und die finden wir in der Vielfalt des Donauraums, in den Sprachen, den Kulturen, den Menschen und nicht zuletzt den faszinierenden Büchern aus dem Donauraum. In diesem Sinne, das war die letzte Ausgabe der Donau-Flaschenpost vor der Messe. Ich bin Stefan Oschwald, Host und Kurator des Fokusthemas der Leipziger Buchmesse 2026, Donau unter Strom und zwischen Welten. Wir sehen uns auf der Messe in Leipzig. Bis dahin, ahoi. Donauflaschenpost, der Podcast zum Fokusthema der Leipziger Buchmesse 2026, Donau unter Strom und zwischen Welten. Eine Produktion im Auftrag der Leipziger Buchmesse.